In der heutigen Folge blicken wir auf die ersten Auswirkungen auf die Kapitalmärkte durch den aktuellen Nahostkonflikt, starke Zahlen von Oracle und die Auswirkungen des Absturzes der 787 von Air India für die Aktie von Boeing.
Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
André Bünker
und Marco Sotrop.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, wir haben heute Dienstag, den 17. Juni 2025 und strahlend blauen Himmel über Gescher. Beim Rückblick auf die vergangene Woche bleibt allerdings festzuhalten, dass neue bzw. altbekannte dunkle Wolken aufgezogen sind. Vor gar nicht langer Zeit haben wir hier noch von einem möglichen Waffenstillstand in der Ukraine gesprochen und nun kommen die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten als weiterer sichtbarer Unsicherheitsfaktor hinzu. Aber Marco, dazu wirst du gleich bestimmt noch detaillierter berichten.
Ja, genau, richtig.
Ja, schauen wir erst einmal, was es mit den Aktienindizes in der vergangenen Woche gemacht hat. Unser DAX, der hat in der vergangenen Woche mit einem Minus von 2,6% abgeschlossen. Aktuell stehen wir so bei 23.500 Punkten und damit seit dem 01.01. diesen Jahres immer noch satte 18% vorne. Ähnlich verlief es beim Euro Stoxx 50. Dieser verbilligte sich in der vergangenen Woche jedoch nur um 1,9%. Die unterschiedliche Entwicklung beider Indizes ist auf die Gewichtung der Sektoren innerhalb der Indizes zurückzuführen. Industriewerte, die von einem Anstieg des Ölpreises bzw. grundsätzlich Anstieg der Energiekosten stärker betroffen sind, diese Unternehmen finden im Euro Stoxx einen Anteil von 18%. Im DAX jedoch sind diese Unternehmen mit fast 30% gewichtet. Und daneben ist im Euro Stoxx auch noch ein Sektor vertreten, den man im DAX gar nicht findet. Das sind so Ölproduzenten, also sprich eine italienische Eni oder die französische Total. Das sind Unternehmen, die klassisch von einem steigenden Ölpreis profitieren. Und warum ich da auf das Thema Öl komme, der Ölpreis hat in der vergangenen Woche ordentlich Bewegung bekommen. Ja,
genau so ist es. Ich habe mal die Zahlen rausgesucht.
Ja.
Also du sagtest es gerade, du hast es ja schon im Nahen Osten, die Konflikte, eben die gegenseitigen Angriffe in Iran und Israel, wo schon eine große Angst da ist, dass eine weitere Eskalation auch stattfindet, gerade die Straße von Hormuz auch wieder betroffen ist, dann der Welthandel und dann eben auch die Ölversorgung gestört wird. Und das hat dann eben in der Folge dazu geführt, dass der Ölpreis in der vergangenen Woche knapp 20% zugelegt hat. Mhm. Also wir waren, ich habe mal bei für WTI, also die amerikanische Sorte, geschaut, bei ungefähr $65, bevor das Thema irgendwo dann relevant wurde, sind dann in der Spitze auf $76 hochgelaufen. Aber man sieht jetzt insgesamt im historischen Kontext, ist es immer noch relativ niedrig. Ich glaube, die Höchststände waren bei ungefähr $150 in der Spitze mal und sind jetzt die letzten Tage sogar auch wieder relativ stark gesunken von 76 jetzt auf Richtung $70. Also die ganz große Eskalation scheint im Moment noch nicht befürchtet zu werden, zumindest nicht von den Rohstoffmärkten. Aber du sagtest es, die Ölwerte natürlich im gleichen Zuge auch profitiert. Ich habe mal drei Stück hier rausgesucht. Exxon 7,5% zugelegt, Chevron 3%, Shell auch hier aus Europa mit 5% dabei. Also das sind Werte, die gegen den Trend, du hattest gerade die Zahlen genannt, dann schon gut performt haben letzte Woche. Oder insgesamt auf Sicht von 2 Wochen waren das jetzt die Zahlen.
Genau.
Hast du aber das war mal einmal kurz vielleicht zum Öl.
Ja, hast du zu volkswirtschaftlicher Seite noch was mitgebracht?
Deutschland, da gab es jetzt neue Kennzahlen vom IFO-Institut, allerdings so ein bisschen Blick nach vorne, also für das kommende Jahr. Da erwartet das IFO-Institut ein Wachstum von 1,5%. Das war schon eine relativ große Überraschung, weil die Zahl bisher mit 0,8% angegeben wurde.
Ja, Verdoppelung,
also,
ne?
Ja, mal eben verdoppelt. Ist allerdings unter einer Annahme, die vielleicht dann auch ein bisschen riskant ist oder so zumindest mal ein großes Fragezeichen dran ist, nämlich dem, dass man sich mit den USA eben im Handelsstreit dann auch einigen wird hier seitens der Europäischen Union. Wobei, so schlecht stehen die Zeichen darauf ja auch nicht. Wir haben oft darüber gesprochen in den letzten Wochen hier im Podcast. Aber man muss sagen, insgesamt 1,5% ist ja jetzt auch, wenn man es über die Zeit sieht, auch keine bombastische Zahl. Aber nach 3 Jahren, wo wir ja überhaupt kein Wachstum gehabt haben, eher von einer Rezession sprechen, ist es natürlich schon ein positives Zeichen. Fürs aktuelle Jahr wurde die Prognose auch etwas erhöht auf 0,3%. Ich glaube, da waren vorher 0,2% gestanden. Also das sicherlich positiv. Und ja, warum ist es der Fall, dieses angekündigte Wachstumspaket? Auch darüber haben wir ja oft gesprochen in den letzten Wochen. Also die Ausgaben erhöht werden sollen seitens des Staates, Steuern sollen gesenkt werden, führt dazu, dass der private Konsum wahrscheinlich wieder deutlicher anspringt, die Unternehmensinvestitionen steigen. In diesem Jahr sollen ja seitens des Staates 10 Milliarden investiert werden, im nächsten Jahr ungefähr 57 Milliarden Euro und das wird dann entsprechende Kraft entfalten. Ja. Also das wäre halt mal kurz zu Deutschland. Gestern, du hattest mir das noch rübergegeben, André, kam aus den USA ebenfalls erfreuliche Nachrichten. US-Konsumklima, also die Stimmung unter den privaten Verbrauchern, seit 6 Monaten zum ersten Mal wieder aufgehellt, oder deutlich aufgehellt, kann man sagen, auf 60,5 Punkte, plus 8,3, also auf dem Niveau, kann man so prozentual ein bisschen einwerten, ist das schon sehr, sehr stark. Und die Schätzung nach bei 53,6, also sehr, sehr deutlich über der Erwartung ausgefallen. Und was auch positiv ist, die Inflationserwartung auf 12 Monate. Also private Verbraucher wurden gefragt, wie seht ihr die Inflation in 12 Monaten? War jetzt mit 5,1% angegeben. Erstmal schon hoch, wenn man es so hört. Aber der Trend ist gut, weil im vergangenen Monat sind es 6,6% gewesen. Also da sieht man
rückläufig wieder,
genau, dass diese Erwartung, Einigung, womögliche Einigungsschritte aufeinander zu bewegen von USA, China, schon auch Inflationsängste bei den Verbrauchern genommen haben in den letzten Tagen und Wochen.
Ja, aber in Summe doch ein sehr positives Bild, was die volkswirtschaftlichen Daten angeht.
Das ist so, ja.
Wenn wir auf die Börsen in Amerika schauen, hatten wir da in der vergangenen Woche auch eher den Rückwärtsgang. Der S&P 500 hat um 1,7% nachgegeben und die Technologiebörse Nasdaq um 1,9%. Aber unter den Nachrichten, die wir da aus dem Nahen Osten hatten, glaube ich auch eine relativ normale Entwicklung.
Zumal der Wochenstart gestern, wo es auch schon wieder ein ordentlicher war, da sieht man also, die große Panik setzt zumindest nicht ein. Nein. Sowohl die deutschen Werte als auch die amerikanischen sind gestern ganz ordentlich gelaufen.
Ja, genau. Ja, und seine klassische, ich nenne es mal so ausgleichende Wirkung, hat die Anlageklasse Gold in der vergangenen Woche wieder eingenommen. Der Safe Haven Gold, wenn man den so nennen darf, verteuerte sich um 2,9% in diesem Krisenumfeld und notiert mit einem Preis von 3.390 US-Dollar je Feinunze nahe des All-Time-Highs. Das digitale Gold, der Bitcoin, konnte da nach oben nicht Schritt halten. Er pendelte in der vergangenen Woche zwischen 110.000 und 104.000 Euro und ging mit 107.000 Euro, US-Dollar sind es, nahezu unverändert aus der Woche raus.
Aber auf einem hohen Niveau.
Auf hohem Niveau und sehr stabil, ja. Ja, bleibt uns noch der Blick auf die Zinsen. Die Renditen bei den Bundesanleihen sowie bei den US-Treasuries sind leicht zurückgegangen. Die 10-jährige Bundesanleihe ging mit einer Rendite von 2,48% aus der Woche raus. In der Vorwoche waren es noch 2,59% und die 10-jährigen Treasuries mit 4,35%. Da hatten wir in der Vorwoche noch eine 4,39 stehen.
Gab es, glaube ich, in den USA auch, ich glaube, 2 oder 3 Neuemissionen von Staatsanleihen, wo man sehr, sehr genau drauf geschaut hat, wie ist die Nachfrage. Und die war doch relativ hoch.
Ja.
Das hat dazu geführt, dass die Kurse von den Anleihen ganz stabil gewesen sind oder leicht nach oben gelaufen sind. Entsprechend die Renditen nach unten gelaufen.
Ja. Genau. Ja, da wird es ja in dieser Woche nochmal spannend.
Ja.
Aber zum Ausblick werden wir dann nochmal Sachen dazu sagen, genau. Ja, so viel zum Rückblick. Erstmal schauen wir mal auf das, was die Indizes eigentlich mit Leben füllt. Schauen wir mal auf die Unternehmen. Du hast noch was mitgebracht, Marco?
Ja, genau. Und zwar hier aus Deutschland, wobei das Unternehmen ist gar nicht in Deutschland gelistet, sondern an der Nasdaq. Die Rede ist von BioNTech, hatten wir vor 2 oder 3 Wochen glaube ich, auch ausführlich im Podcast mit drin. Aber es kam jetzt noch eine weitere Nachricht, nachdem ja vor 2, 3 Wochen die Zusammenarbeit mit Bristol-Myers Squibb da bekannt gegeben wurde. BioNTech aus Mainz plant jetzt CureVac aus Tübingen zu übernehmen. Also beides ja Unternehmen aus dem Biotech-Bereich, beide in der Corona-Pandemie auch an mRNA-Impfstoffen gearbeitet oder diese eben entwickelt. Aber man weiß es, BioNTech natürlich wesentlich erfolgreicher als CureVac, die damals ja nicht wirklich erfolgreich agiert haben. Staat hatte sich auch beteiligt, aber insgesamt war das keine Erfolgsstory. Nun ist es so, dass BioNTech gerne CureVac übernehmen möchte. Ich habe mal einmal so die Größenordnung rausgesucht vom Umsatz her. BioNTech 2,8 Milliarden Euro, CureVac 535 Millionen. Also da sieht man schon deutlich einen Unterschied. Klar, sonst wäre die Übernahme so leicht auch nicht möglich. Sehen wir gleich auch an der Market Cap. BioNTech 6.000 Mitarbeiter mittlerweile, CureVac 700. Und die Marktkapitalisierung, ich sagte es gerade schon, von BioNTech aktuell bei 25 Milliarden, CureVac bei nur 1,25 Milliarden. Aber trotzdem wird eben ja eins der größten Biotech-Unternehmen dann in Summe in Deutschland entstehen. Sehr, sehr interessant gewesen. Die CureVac-Aktie hat in der Folge, ist meist ja so, das Unternehmen, welches dann übernommen wird, weil ein Aufschlag vom Unternehmen, welches dann übernimmt, gezahlt wird, dann in der Folge relativ stark gewonnen. Ich glaube, in einer Spitze ein Drittel auch zugelegt, die Aktie. Mhm. Also das ist sicherlich nochmal erwähnenswert auf Unternehmensebene.
Ja, da ist auch Dietmar Hopp mit seiner Stiftung, glaube ich, auch ein sehr großer Investor, ne, bei CureVac.
Genau, ja. Genau richtig.
Ja, okay. Ja, ich habe auch noch eine Ergänzung zum letzten Podcast. Der Lukas hat auf die Bonusaktien und die damit verbundenen Kursrückgang bei BYD hingewiesen. Diese neuen Bonusaktien werden allerdings nicht, wie beim letzten Mal gesagt, kurzfristig in das Depot eingebucht, sondern erst Ende Juli. An der ursprünglichen Aussage ändert sich allerdings nichts. Der Wert der gesamten BYD-Aktien im Depot bleibt nahezu identisch, lediglich die Anzahl der Aktien wird sich erst Ende Juli erhöhen. Na, das nur mal kurz, dass es da keine Verwirrung gibt. Naja, und von BYD bzw. Build Your Dreams dann zu einem Unternehmen, welches auch mit Dreams bzw. in diesem Fall eher mit einem Albtraum in Verbindung steht.
Ja, Marco? Leider. Ja, genau. Wir schauen heute mal auf Boeing aus den aktuellen Anlässen, sehr, sehr traurigen Anlässen mit dem Absturz, der dort passiert ist. Wollen wir einmal beleuchten, was hat es auch mit der Aktie dann eben gemacht bei aller Tragik, die natürlich da ist. Aber vielleicht kurz auf Boeing. Wurde 1916 in Seattle in Washington gegründet. Hieß damals zunächst Pacific Aero Products. Gründer war William Edward Boeing. Gut, das kann man sich denken. Eigentlich, ganz interessant, ist ja William Edward Boeing aus der Holzindustrie. Er hatte so eine Leidenschaft für Technik und Luftfahrt. Das erste Flugzeug bestand aber tatsächlich zum großen Teil auch aus Holz. Das ist heute ja irgendwie gefühlt undenkbar. Kann man
sich gar nicht vorstellen, ne?
Naja. Ja. Und das Unternehmen wuchs dann recht schnell, auch im Zuge von militärischen Aufträgen. Erster Weltkrieg, der dann damals geherrscht hat. Und heute hat das Unternehmen 150.000 Mitarbeiter und ist neben Airbus natürlich der zentrale Player im Bereich des Flugzeugbaus. Und ist daneben aber in vielen weiteren Bereichen schon auch tätig, zum Beispiel im militärischen Bereich, das ist bis heute so geblieben, im Bereich der Raumfahrt oder auch der Satellitentechnologien. Und ja, jeder wird es mitbekommen haben, es hat in der letzten Woche einen Absturz gegeben in India oder in Indien, nämlich der Air India Flug. Es hat fast 280 Todesopfer gegeben, also wirklich, wirklich schlimm. Das abgestürzte Flugzeug ist ein Dreamliner gewesen. Davon sind weltweit 1100 Stück in Gebrauch. Und das ist der erste Absturz einer solchen Dreamliner-Maschine. 787 ist die entsprechende Nummer. Und die Ursache ist weiterhin völlig unklar. Also man weiß noch nicht, woran es gelegen hat. Beide Flugzeugschreiber wurden gefunden, aber die Auswertung steht steht eben noch aus. Trotzdem sieht man, aufgrund dieser Ungewissheit hat Boeing vielleicht auch Schuld an dieser Tragödie, hat die Aktie in der letzten Woche 6% verloren. Zum Beispiel verloren hat aber auch GE Aerospace. Die haben eben diese Maschine mit den Triebwerken ausgestattet. Also auch da sieht man, ja, es könnte ja auch auf den Triebwerken liegen. Die Investoren ziehen sich aus der Aktie zunächst mal zurück, bis dann eben Klarheit herrscht. Aber man muss es sagen, bisher ist überhaupt nicht gesagt, dass Boeing irgendwo Mitschuld an dieser Tragödie hat. Das bleibt abzuwarten.
Auch menschliches Versagen? Oder?
Könnte natürlich auch sein. Ja. Also das bleibt dann tatsächlich abzuwarten. Wird man mit Sicherheit in den nächsten Tagen auch mehr erfahren, aber trotzdem, da es natürlich Boeing sein könnte oder auch eine Mitschuld haben könnte, geht die Aktie zunächst mal nach unten. Gleichzeitig in der Flugbranche am gestrigen Montag ist in Paris die weltgrößte Luftfahrtmesse gestartet und bei allen Diskussionen, die im Moment da sind, wird es auch für Boeing neben Airbus natürlich auch wieder Milliardenaufträge geben. Also das ist in der Regel schon ein Beschleuniger. Und außerdem muss man eine weitere positive Nachricht: nach dem zollbedingten Lieferstopp von Flugzeugen von Boeing nach China wurde nun eine erste Maschine wieder nach China verkauft. Die dortige Airline, also die chinesische Airline, hatte sich zunächst nicht bereit erklärt abzunehmen, da die chinesische Regierung im Zuge des Handelskonfliktes die Einfuhrabgaben auch extrem nach oben geschraubt hat und das Flugzeug irrsinnig teuer geworden wäre, bei den Zöllen, die chinesische Airline dann eben hätte bezahlen müssen. Das scheint jetzt irgendwo wieder moderater abgesenkt worden zu sein. Die genauen Zahlen liegen da nicht vor, aber auf jeden Fall ist jetzt eine erste Maschine entsprechend wieder verkauft worden. Man muss es abwarten, wie gesagt, zunächst mal ist die Aktie unter Druck geraten, bedeutet aber auch, wenn sich jetzt rausstellen sollte, dass Boeing keine Schuld trifft, natürlich sich die Aktie auch entsprechend wieder erholen könnte. Wir weiten den Blick aber etwas, 30 Analysten bewerten die Boeing, 20 davon sind positiv eingestellt, 9 neutral, eine negative Meinung. Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten liegt bei 216 US-Dollar, das wären vom aktuellen Niveau ein Plus ungefähr von 7%, also jetzt auch nicht so wahnsinnig viel.
Nicht maximal
wahnsinnig
optimistisch,
viel.
Ne?
Nee, genau. Performance auf 5 Jahre ist jetzt auch nicht so der Oberknaller, minus 9%, also auf 1 Jahr plus 5%, das ist noch in Ordnung, aber insgesamt muss man schon sehen, wir hatten mal eine Folge auch mit drin, wo wir Airbus und Boeing verglichen haben, dass Airbus da Boeing schon massiv geschlagen hat, weil ja, jeder weiß, 737 MAX, Flugzeugabstürze, Boeing, das ist ja jetzt leider nicht der erste Absturz, der in den letzten Jahren passiert ist, und da ist Boeing schon extrem unter Druck in den letzten Jahren immer wieder. Das soweit einmal aktueller Stand zu Boeing. Geben wir an dich rüber. Du hast aber ein fröhlicheres Thema.
Ja, genau. Ich bleibe in Amerika. Ich habe heute Oracle im Gepäck. Der US-Konzern wurde 1977 in Santa Clara in Kalifornien von Bob Miner, Ed Oates und Larry Ellison gegründet. Und letztgenannter ist heute noch im Aufsichtsrat. Oracle entwickelt Datenbank-, Applikations- und Infrastruktursoftware zur Unternehmenssteuerung, also ein bisschen vergleichbar mit der deutschen SAP. Das Geschäft wird immer stärker auf Abonnements für Cloud-Lösungen ausgerichtet. Man spricht davon Software as a Service, also Nutzende greifen über das Internet auf Softwareanwendungen zu, ohne dass diese selbst installiert oder verwaltet werden müssen. Oder Infrastructure as a Service, wo Unternehmen virtuelle IT-Infrastruktur wie Server, Speicher, Netzwerkressourcen flexibel nutzen können, anstatt eigene Hardware zu betreiben. Und dann gibt es noch so das Platform as a Service. Da kann man wirklich eine vollständig verwaltete Software-Plattform nutzen für die Bereitstellung und Skalierung von Anwendungen, um sich die ganze Infrastrukturverwaltung letztendlich drum kümmert. Und dieses Abo-Modell mit den unterschiedlichen Möglichkeiten bietet den Kunden, die Oracle nutzen, natürlich eine sehr hohe Flexibilität. Ja, und Oracle hat in der vergangenen Woche einen sehr starken Reporting-Termin zum Q4 absolviert. Und so lagen die Q4-Zahlen und auch der Ausblick für das erste Quartal über den Erwartungen des Marktes. Star des Quartals war der deutlich über dem Konsens liegende Ausblick für das kommende Jahr. Und Oracle berichtete über eine nahezu unstillbare Cloud-Nachfrage seitens der IT-Kundschaft. Insbesondere der Anstieg der gesicherten Zukunftsumsätze, also über diese Abonnements, stieg auf 138 Milliarden US-Dollar und damit um 41% und lag damit markant über den Markterwartungen. Der Konsens hatte mit 128 Milliarden US-Dollar gerechnet. Naja, und diese vertraglich bereits fixierten Zukunftsumsätze, die sollen sich vom aktuellen Q4-Niveau mindestens noch verdoppeln, wobei noch keinerlei Stargate-Beiträge eingerechnet sind. Gemäß Larry Ellison buchten die Kunden immer größere und immer längere Vertragspakete. Also das scheint wirklich gerade sehr gut zu funktionieren. Und wenn sich noch jemand fragt, was nochmal Stargate war, das Stargate-Projekt ist ein groß angelegtes KI-Infrastrukturprojekt, das von OpenAI, Softbank, Oracle und anderen Technologieunternehmen ins Leben gerufen wurde. Es wurde im Januar diesen Jahres von Donald Trump angekündigt und soll bis 2029 mit bis zu 500 Milliarden Dollar, halbe Billion Dollar in KI-Infrastruktur investieren. Und Ziel ist es, Aufbau leistungsstarker Rechenzentren, die halt für die Entwicklung und Anwendung von KI-Modellen in Amerika genutzt werden können. Ja, und das ist also da noch gar nicht berücksichtigt. Allerdings, das Wachstum bei Oracle hat auch seinen Preis. Und das ist auch so die Schwachstelle. Es muss viel investiert werden. Die notwendigen Sachinvestitionen, die betrugen im vergangenen Jahr mehr als 21 Milliarden US-Dollar. Und erwartet waren nur 16 Milliarden. Also das reduziert natürlich die finanziellen Mittel, den Free Cashflow, und da gilt es in Zukunft bestimmt auch nochmal hinzuschauen. Aber angesichts dieser grundsätzlich sehr positiven News zum Q4, die übrigens auch in vollkommenem Einklang mit den zuversichtlichen Tonspuren der drei großen Hyperscaler, Alphabet, Amazon oder Microsoft stehen, die sich da auch sehr optimistisch gezeigt haben, sollte eigentlich das unlängst lauter gewordene Datencenter-Wachstums-Skepsis-Thema so ein bisschen wieder abflachen, ne? Also dass da wirklich diese Skepsis aus dem Markt wieder rausgeht. Naja, und die DZ-Bank hat den Fair Value von bisher 202 US-Dollar auf 225 US-Dollar angehoben. Aktuell wird die Aktie zu 212 Dollar gehandelt. Und wenn ich das mit den Performance-Zahlen von Boeing vergleiche, hat die Aktie im laufenden Jahr sogar ein Plus von 30% gemacht und in den letzten drei Jahren 250% zugelegt.
Ja, leichte Outperformance.
Ja, ich würde mal sagen, so geht Wachstum. Ja. Da sind die schon wirklich sehr gut aufgestellt. Naja, aber jetzt zurück zur Region. Was hast du aus dem Münsterland in deiner Kiepe, Marco?
Ich hab gerade noch mal eines gemacht, gerade, André, weil du hattest ja diesen Vergleich mit SAP oder jetzt zumindest im ähnlichen Bereich, nur dass man mal so die Größenordnung hat. Eine Oracle ist fast 600 Milliarden Dollar bewertet und SAP, die auch das größte Unternehmen oder wertvollste Unternehmen in Europa mittlerweile sind, mit ungefähr 350 Milliarden. Also da sieht man jetzt nicht ganz doppelt so groß, aber fast doppelt so groß nochmal eben wieder. Mhm. Da sieht man diese Dimension von Unternehmen, die wahrscheinlich jetzt nicht jeder Zuhörer schon mal gehört hat, eine Oracle.
Ja. Oracle ist über die letzten Jahre durch sehr viele Zukäufe auch gewachsen. Also haben immer wieder Unternehmen aufgekauft, neue Software, neue Kunden letztendlich dann auch mit eingekauft. Ja, und der Börsenwert, gut, du hast jetzt die Marktkapitalisierung aufgegriffen. Ne? Ja, gut, 250% über die letzten 5 Jahre auch Wachstum.
Ne? Ja, Wahnsinn. Ja, genau, aber du hast recht, wir gucken in die Region. Und zwar ist es so, wir schauen heute auch mal ins Münsterland. Das Münsterland hat den sogenannten European Energy Award als erste ländliche Region Deutschlands und zweite Region überhaupt erhalten. Das ist eine Auszeichnung für langjähriges Engagement im Bereich des Klimaschutzes und erfolgreiche Zusammenarbeit eben der unterschiedlichen Kreise, auch mit der Stadt Münster. Und alle vier Münsterlandkreise, also Borken, Coesfeld, Warendorf und Steinfurt, sind mit dem Goldstandard eben zertifiziert worden. Und ist sehr, sehr gut angekommen, eben auch bei den Landräten, die entsprechende Auszeichnung entgegengenommen haben. Die Regionen erfüllen alle Anforderungen, also den regelmäßigen Austausch, gemeinsame Projekte, regionale Veranstaltungen und beispielhafte Maßnahmen, zwei sollen mal genannt sein, ist der Ausbau des sogenannten Veloroutennetzes für klimafreundliche Mobilität oder ein Sanierungsleitfaden für energetische Gebäudesanierung. Und gemeinsame Initiativen wie zum Beispiel Münsterland ist Klimaland seit 2016 schon und die Münsterland-Erklärung 2020 stärken eben die weitere Zusammenarbeit. Wurde gesagt, die Auszeichnung ist natürlich Ansporn, Bestätigung für die Region, dann eben so weiterzumachen, Klimaschutz auch weiterhin aktiv voranzutreiben. Aber ich glaube, nochmal wieder ein tolles Statement fürs Münsterland, Vorreiter in vielen, vielen Bereichen zu sein, nicht nur im Klimaschutz, sondern auch in vielen anderen Dingen. Ja. Aber das soweit einmal zur Region, André.
Ja, gute Nachrichten.
Ja, absolut. Und dann kommen wir zum Ausblick.
Genau, schauen wir mal, was noch kommt. Ausblick. Ja. Ja, aus volkswirtschaftlicher Seite haben wir heute Nachmittag noch Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen. Morgen kommen dann Inflationsdaten aus Großbritannien und aus der EWU. Und dann morgen um 20 Uhr deutscher Zeit dann die FED-Sitzung in Amerika.
Super interessant.
Interessant, genau. Ich glaube, ein Zinsschritt wird nicht erwartet.
Unverändert gesehen, aber vielleicht diesmal mit dem Potenzial, eine Überraschung sehen zu können. Vielleicht doch leicht reduziert wird. Also warten wir es mal ab. Ja, aber die letzten Sitzungen war es immer sehr, sehr klar, dass man bei den 4,5% bleibt. Ja, diesmal mal sehen. Ja.
Okay. Ja, und dann am Donnerstagmorgen oder am Donnerstag folgt noch die Bank of England mit einem Zinsentscheid. Am Freitag kommen dann noch Inflationsdaten aus Japan, das Konsumentenvertrauen aus Europa und Stimmungsindikatoren aus den Vereinigten Staaten. Auf Unternehmensseite haben wir viele kleinere Unternehmen, die nochmal berichten. Am Freitag haben wir nochmal Accenture mit dabei, vielleicht dem einen oder anderen noch bekannt. Ansonsten ja wirklich eher kleinere Unternehmen. In der kommenden Woche am Dienstag dann nochmal FedEx, Carnival. Das sind ja die AIDA-Schiffe betreiben, ist richtig, ne?
Ja, ich glaube, dass AIDA zu Carnival gehört. Ja. Auf jeden Fall sind es die Cruiser. Ja.
Und die Hornbach, die wir auch vor kurzem noch im Podcast hatten. Ja, und dann haben wir schon wieder die nächste Folge.
Genau.
Von der Seite auch würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle.
Genau.
Ja, wir wünschen Ihnen und uns eine gute Woche.
Freuen uns über Ihr Feedback unter podcast@vprivatebanking.de. Wir haben diese Woche noch Feiertag, also allen einen schönen Feiertag oder langes Wochenende und hoffentlich gutes Wetter. Du hast eingangs gestartet, André, blauer Himmel.
Ja.
Das soll, glaube ich, auch die nächsten Tage so bleiben.
Genau. Ja, bleiben Sie optimistisch.
Das war's.
Alles Gute für Sie.
Dankeschön.
Bis dann.
Ciao.
Ciao, ciao.
Den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.